Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für heute, laut Agenda, steht in Matthäus 4, 12 bis 17 und es geht auch um Licht und um Finsternis, es geht um das Licht. Und da heißt es, als Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Vielleicht noch eine kurze Erklärung dazu. Er kam gerade aus der Wüste. Er hat sozusagen seinen Dienst erst angetreten. Kurz davor war die Taufe, dann ist er in die Wüste gegangen, wurde vom Teufel versucht. Und dann hat er diese Botschaft gehört, dass Johannes im Prinzip die einzige Gestalt, die ihn richtig verstanden hat, jedenfalls so ansatzweise, die ihm den Weg bereitet hat, gestorben ist. Und da setzt dieser Text ein. Da zog er sich dann zurück nach Galiläa. Allerdings blieb er nicht in Nazareth, wo er aufgewachsen war, sondern wohnte von da an in Kapernaum oder Kapernaum, einer Stadt am See, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Das Land Sebulon, das Land Naphtali, das Gebiet gegen den See hin, die Gegend jenseits des Jordans, das Galiläa der heidnischen Völker, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Weihnachten neigt sich dem Ende. Also wir könnten eigentlich noch Weihnachten feiern. Das ist immerhin noch in der Epiphaniaszeit. Aber bei uns ist es schon lange vorbei. Lebkuchen verschwinden aus den Regalen blitzartig. Lampen werden abgebaut. Der Weihnachtsbaum ist abgeholt worden. Es sah so schön aus. Stand dieses Jahr nur so kurz. Ich liebe die Weihnachtszeit aufgrund der wunderschönen Lampen. Und ich könnte meinen Schwibbogen, ich habe den mal mitgebracht, mit diesem tollen Bild, das Wichtigste ist zu erkennen, das ist nämlich das Licht. Und ich liebe Schwibbogen, das kommt vielleicht auch daher, dass mein Vater aus dem Erzgebirge kam und diese Lichtertradition mir schon sehr früh nachgebracht worden ist. An so einer Beleuchtung, so einem Licht kann man einiges ablesen. Und das ist im Prinzip auch hier im Text der Fall. Nämlich einmal die Art, wie so eine Lampe leuchtet, die Art des Lichtes und auch wie sie leuchtet. Zweitens der Ort so einer Lampe, so eines Lichtes, wo man so ein Licht hinstellt. Und dann die Botschaft. Jedes Licht hat eigentlich auch eine Botschaft in gewisser Weise, wenn man mal darüber nachdenkt. Ja, und in diesem Bibeltext geht es um das Licht der Welt und es wird hier im Prinzip vorgestellt, in diesem unscheinbaren Text, den man so manchmal vielleicht überliest und sagt, oh, das ist nur so eine Überleitung und dann geht es erst richtig los. Und doch steht hier so einiges Spannendes drin. Gucken wir uns zuerst das Was an. Was gibt es hier über das Licht zu sagen, die Art des Lichtes, das Wesen des Lichtes? Da heißt es im Text, zuerst wollte ich den Schwibbogen angucken. Der Schwibbogen ist ein wunderschönes Licht, finde ich. Und ich will jetzt niemand zu nahe treten. Aber es gibt Weihnachtsbeleuchtung. Da schüttle ich nur mit dem Kopf. Jedenfalls jemand, der das erzgebirgische Weihnachtsfest so kennt. Ne? Aber mittlerweile gibt es ja keinen Halt mehr. Da wundert mich nicht, dass wir keine Disco-Kugeln raushängen. Also das wäre noch die Krönung. Aber ja, es gibt eine Art, wie Lichter leuchten. Und es gibt für mich No-Gos und Go's. Und was ist denn mit diesem Licht der Fall? Hier ist ein wunderschönes, warmes Licht. Hier heißt es im Text, das Volk, das in der Finsternis lebt, ist ein großes Licht. Und über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Nun, soweit ich weiß, hell, das kann man ein bisschen beeinflussen, auch je nachdem, wie viel man Energie zuspeist. Ja, natürlich auch die Technik des Lichtes, aber ich will mal über die Energiequelle reden. Nämlich, bei so einem Schwibbogen fließt nicht so viel rein. Und er muss auch, ja, soll auch gar nicht so dolle hell leuchten, soll er einfach nur wohlig warm sein. Nun könnte man an so einem Schwibbogen, das habe ich abfotografiert, aber sieht man leider nicht mehr, da unten war mal so ein Kabel. Also man könnte ja auch so eine vielleicht sogar ein Hamsterrad da anschließen, ja, an so einem Schwibbogen und den Hamster raufen lassen und damit so einen Schwibbogen betreiben. Dann würde vielleicht mancher sagen, oh, der arme Hamster, der wird ja ganz schön ausgebeutet und dann ist es ja auch der Fall, dass der Schwibbogen vielleicht auch immer mal ein bisschen stärker, ein bisschen weniger und dann glimmt er und dann funzelt er nur vor sich hin und dann geht er wieder aus und dann wird er wieder stärker, je nachdem, wie fit der Hamster ist. Also nein, haben wir gesagt, das ist nicht so die beste Methode, deswegen haben wir das elektrische Strom entdeckt und steckt es in die Steckdose und ja, der Schwibbogen brennt konstant. Aber er verbraucht Strom. Und irgendwo verbrauchen wir Kohle, Atomkraft oder am besten natürlich Wasserenergie, irgendwelche Ressourcen aus Wind und Wasser, aber wir verbrauchen Energie. Und das Erste, was mir gekommen ist, bei diesem Licht ist was Besonderes. Erlebte Licht sein, und zwar Menschen sein als Licht, nicht auf Kosten anderer. Er verbrauchte nicht. Er ist nicht wie im Hamsterrad, dass er seine kleine Kraft anstrengte und dann wurde es mal ein bisschen heller und ein bisschen weniger hell und dann wieder heller. Und er beutete auch nicht die Menschen um sich herum aus. Das ist manchmal unsere Taktik. Wenn die eigene Kraft nicht reicht, dann nutzen wir das, um heller zu leuchten vielleicht, indem wir auf die Ressourcen anderer zurückgreifen. Und dann klimmen manche ein bisschen ab und wir werden vielleicht ein bisschen heller. Nein, das hat er nicht nötig. Dieses Licht leuchtete hell und klar, weil er sozusagen eine Flat gelegt hatte, eine Dauerverbindung zu dem, der das Licht der Welt ist, nämlich Gott, wo die Energie ist. Und sein Lichtsein schien immer stark und immer gleich. Deswegen könnte man ihn auch als das große Licht bezeichnen, ein großartiges Licht. Denn dadurch, dass er immer mit dem Vater verbunden war, können wir den Vater auch in ihm sehen. In Jesus sehen wir Gott. In Jesus kommt Gott auf diese Welt. Und deswegen ist er das Licht. Und deswegen scheint er hell. Sämtliche Leute haben immer wieder auf dieses Licht hingewiesen, wie auch dieser Johannes, der vor ihm war und gestorben ist. Und auch wir weisen auf ihn hin. Wir erzählen für euch vom Licht. Er ist das Licht. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das deswegen, weil er mit dem Vater eins war. Ich habe mich gefragt, wie viele Bücher haben wir schon gelesen? Wie viele Chatrooms rumgesucht? Wie viele Homepages durchkreuzt? Damit es in manchen Problemen unseres Lebens Licht wird, hell wird. Wir suchen nach Licht. Er ist das Licht. Er macht nicht nur Licht. Er ist das Licht. Epiphanias ist das Erscheinungsfest, denn Gott ist erschienen. Nirgends offenbart sich und zeigt sich Gott so hell und deutlich wie in dieser Person. Und das ist der Grund, warum er so leuchtet und so konstant leuchtet und das Besonderheit dieses Lichtes ausgeht, nichts verglichen. Und wenn ihr sucht irgendwas über Gott, dann sollte er die erste Adresse sein, wo wir gucken, uns mit ihm beschäftigen. Wir suchen Gott und wir suchen Erleuchtung auf sämtlichen Wegen. Aber am klarsten ist es in diesem Punkt, in dieser Person. Nun, nächster spannender Fakt. Wo ist das Licht? Wo ist der Ort dieses Lichtes? Mein Schwibbogen, unser Schwibbogen, stellt man natürlich ins Fenster. Ne? Ich weiß nicht, wenige Schwibbogen werden irgendwo in den Keller gestellt. Hat seinen Grund, denn dieser Schwibbogen will eins, er will gesehen werden. Ja, mein Schwibbogen will gesehen werden, er will wahrgenommen werden. Nun, wohin hat dieses Licht, das Licht der Welt, das große Licht, hin verschlagen? Und da heißt es im Text, allerdings blieb er nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum, einer Stadt am See in Galiläa. Das ist übrigens ganz im Norden von Israel. Und hier heißt es sogar das heidnische Galiläa. Das heißt, da mischen sich schon die Juden und die anderen Völker. Das ist ganz außen vor. Ihr müsst wissen, das Zentrum von Israel, von Juden, Judäa damals, war Jerusalem. Das war die Metropole. Politisches Walten, religiöses Walten war dort angesetzt. Und dann wird er geboren in Bethlehem, knapp neben Jerusalem immerhin, aber in so einem kleinen Dorf, wächst auf in Nazareth, immerhin eine große Stadt, aber oben im Norden passiert nicht viel. Und dann, wo er sein Wirken beginnt, geht er nach Kapernaum. Das ist ein kleines Kaff. Die Ruinen kann man jetzt noch angucken. Da im Norden vom See von Galiläa, vom See Genezareth. Nichts los da. In Jerusalem hat man drüber geschmunzelt. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so ein bisschen wie, wenn man Plakate aufhängen wollte und hängt sie, jetzt muss ich mal selber gucken hier, mein Spicker, ich bin jetzt, genau, das ist so zum Beispiel, wenn man das in zwischen Frankeneck, das liegt hinter Lamprecht, das ist ganz klein, da fährt man kurz durch, man hat es gar nicht gemerkt sozusagen, da ist schon wieder vorbei, und zwischen Esthal, da ist das wunderschöne Kloster, stellt euch vor, da würde man einen riesen Werbebanner aufhängen und Werbung machen, wäre total blödsinnig. Wenn, dann hängt man es nach Ludwigshafen, am besten noch wunderschön nach Mannheim rein, schön am Hauptbahnhof, weil man gesehen werden will als Werbeplakat. Es gibt Lichter, die wollen gesehen werden, wie Schwibbogen, wie Sternschnuppen, finde ich jedenfalls. Sie wollen wie Werbereklame. Aber dieses Licht will nicht gesehen werden. Sonst würde es in Jerusalem aufgehen. Und übrigens, nebenbei, seine Familie hat ihm genau das geraten. Es wird Zeit, geh nach Jerusalem. Er hat gesagt, nee. Meine Zeit ist nicht gekommen. Daran orientiere ich mich nicht. Mein Auftrag ist nicht, gesehen zu werden. Mein Auftrag ist es, hell zu machen. Und deswegen geht er in die finsteren Regionen. Damals die Leute würden vielleicht sagen, ach du, da läuft nichts. Ja, auch religiös läuft da nichts. Will gar nicht wissen, was da läuft. Die glauben vielleicht gar nicht richtig und genau da geht er hin. Dieses Licht ist gekommen, um Dunkles hell zu machen. Es ist im Prinzip ein Kellerlicht, könnte man sagen. Ein wunderschönes Kellerlicht, aber da will es hin in die Finsternis unserer Häuser, unserer Herzen, unseres Lebens. Was bedeutet das für uns persönlich? Wir würden so gerne leuchten und hell sein. Und vielleicht wünschen wir es uns auch von ihm, diesem Licht, dass es uns irgendwie dazu bringt, dass wir gesehen werden. Aber nein, sein Interesse gilt den dunklen Stellen unseres Lebens, unseres Herzens. Dem, was wir gerne verborgen halten. Da will er rein und da will er reinleuchten, da will er es hell machen. Mitten in unser Zweifeln, in unser Aufbrausen, in unser Ungehaltensein. Mitten in unserer Verzweiflung. Mitten in unserem Verlangen, in unseren Sorgen, in unseren Ängsten. Mitten in unsere Schuld. Dazu ist er gekommen. Aber auch für unsere Gemeinde, das gilt echt zu überlegen. Er will in die Dunkelheit, er will an die Ränder. Und wir müssen uns immer wieder fragen als Gemeinde, wenn wir versuchen, ein Reklameschild zu sein, wenn das unser Hauptziel ist, ob wir noch Kurs fahren mit ihm, der das Licht der Welt ist. Ja, er wurde berühmt und er wurde gesehen, aber das war nie sein Ziel. Sein Ziel waren die dunklen Flecken und die Ränder. Gesehen wurde er automatisch, das lag aber in seiner Leitung zu dem Vater, dass der durch ihn wirken konnte. Es blieb nicht verborgen, aber er suchte nicht, dass man ihn sah. Das hatte er nicht nötig. Ja, das ist uns eine kleine Lehre schon, dieses wo man so ein Licht aufstellt. Und dieser Text macht einen neugierig, aber noch spannender ist das Wozu eines Lichtes. Ein Licht hat in irgendeiner gewisser Weise immer einen Auftrag, eine Botschaft, vielleicht auch einen Sinn. Ampeln haben eine Botschaft, die sagen klar, halte an. Oder jetzt darfst du fahren und dann fahre bitte auch und bleib nicht stehen. Leuchttürme sagen, hier ist der richtig, hier ist der Hafen oder Achtung, hier ist eine steile Klippe. Schippungen sagen, es ist Weihnachtszeit, Zeit des Geschenkekaufens, Zeit des Freunds, des Plätzchenbackens, jetzt geht's los. Alle haben eine Botschaft. Was ist die Botschaft dieses Lichtes? Und im Prinzip steckt das auch im Text drin. Es ist sozusagen die Essenz seiner ganzen Botschaft hier in einem kurzen Satz von Matthäus zusammengefasst. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Jesu Botschaft und sein Wirken, sein Ziel in einem Satz zusammengefasst. Das fordert uns natürlich erstmal heraus. Kehrt um. Tut Buße, könnte man es alt übersetzen. Das heißt, es gibt einen Sinneswandel, einen Richtungswechsel, eine Kehrtwende. Dazu ruft er als erstes auf. Gilt das allen Menschen? Ich meine, wir sind doch ganz nette Typen hier so zusammen. Auch uns. Dieses kehrt um, kann er allen zurufen. Und tut es. Es geht jedem Menschen ausnahmslos. Und ich habe ein bisschen damit gerungen und mir wurde was deutlich. Es gibt bei uns allen ein Problem und es kocht immer und immer wieder auf, dass wir dieses Licht der Welt, nämlich Gott selbst, nicht Gott sein und Licht sein lassen. Es drückt immer wieder was anderes an seine Stelle. Und deswegen kann er immer wieder kehrt umrufen. Und das tut er. Immer wenn es etwas gibt, was uns wichtiger ist, in Form von, dass wir mehr lieben, mehr begehren als Gott oder auch mehr fürchten, mehr Angst vorhaben als Gott, wo wir uns mehr sorgen drum als Gott. Immer wenn es eine größere Stellung einnimmt als Gott, egal was es ist, ob Gutes oder Schlechtes, dann wird es unser Gott, dann bestimmt es unser Leben. Und er ruft, kehrt um, falscher Kurs. Krankheiten sind für Gott nicht das oberste Problem. Problem ist, wenn wir uns um unsere Krankheiten drehen. Sorgen sind für ihn nicht so das Problem. Aber wenn wir uns das drehen, was uns Sorgen macht. Schuld, auch dafür ist er gekommen. Das kommt noch im zweiten Teil dieser Botschaft. Auch dafür ist er gekommen. Aber wenn wir uns drum drehen, dann sagt er, du hast den Kurs verloren. Es hat so viel Platz eingenommen in deinem Leben. Das, was du begehrst, deine Ziele, deine Werte, deine Träume, vielleicht sogar deine Familie, dein Job. Das sind alles wichtige Dinge. Vielleicht bei manchen sogar seine moralische Integrität und sagt, ja, ich habe für ein tolles Leben und ich stehe gut da vor anderen. Wenn das dir wichtiger ist, dein Traum von Gemeinde, dein Engagement in der Gemeinde, wenn du darauf stolz bist, du sagst, das ist mein Lebensinhalt und darum dreht sich alles, dann sagt er, oh nein, es gibt noch einen, der über dem steht und dem alles dienen soll. Und ihr merkt, wie schnell sich Sachen reinschleichen. Und ihr merkt aber auch, wie provokativ das eigentlich ist, wenn man das an sich ranlässt. Weil ich gemerkt habe, es stellen sich so schnell Sachen ganz praktisch an seine Stelle. Und mein Herz dreht sich oft viel mehr um andere Sachen. Und deswegen geht aus dieser Botschaft immer noch auch an mich, kehr um. Du verrennst dich, du verirrst dich, du tappst im Dunkeln. Ich bin das Licht. Schau mich an. Dreh dich zu mir. Und dann heißt es, das Himmelreich ist nahe. Es ist nicht nur Umkehr, es ist auch dieser Fokus, Neuorientierung. Man könnte sagen, Glauben, Vertrauen auf das. Johannes, der kurz davor gestorben ist, hat genau dieselben Sätze gesagt. Kehrt um, das Himmelreich ist nahe. Doch bei ihm heißt nahe so viel wie, es ist bald soweit. Na, wie wenn Kinder, oh, wann sind wir endlich da? Wir sind gleich da. Zieh dir schon mal die Jacke an und so, mach dich schon mal fit. Gleich sind wir bei Oma und Opa und dann geht es aus dem Auto raus und dann sind wir angekommen. Nein, wenn er ruft, dieser Jesus, dann heißt das nicht nahe, es kommt bald, sondern es ist zum Anfassen nahe. Das Himmelreich ist mitten unter euch. Es läuft unter euch. Es redet, es wirkt. Ich bin das Himmelreich. Mit mir ist es gekommen und es ist angebrochen. Ihr könnt es anfassen. Ihr könnt es jetzt haben. Das macht Mut. Mut ist zu ergreifen. Es ist ein Nahe, das verbunden ist mit Nähe. Und das heißt, er ruft nicht nur darauf zu bekennen und ehrlich dazu stehen, wo es dunkel ist, sondern dieses Licht zu ergreifen und einzuladen, sagen, komm genau an diese Punkte. Du siehst meine Finsternis, du siehst meine Gleichgültigkeit, du siehst meinen Jähzorn, du siehst meine Zweifel. Du siehst meine Ängste, du siehst meine Schuld, du siehst all das Dunkle, genau da lade ich dich ein. Versuch doch nicht damit selber fertig zu werden. Und das ist nämlich das Gute, das Evangelium an diesem Satz. Das heißt nicht, kehr um, bring dein Leben in Ordnung, sondern kehr um, richte dich auf mich aus und lad mich, das Licht der Welt, genau an diesen Punkten ein. Das Himmelreich ist nahe, ich will es Licht machen, du sollst es nicht Licht machen. Wir haben vorhin gesungen, mache dich auf und werde Licht, ja. Das ist ein super Vers. Ich glaube, es ist aus dem Alten Testament auch. Mache dich auf und werde Licht ist für uns nicht mehr die Aufforderung, versuch irgendwie jetzt dich zum Leuchten zu bringen, sondern lad ihn ein, der das Licht ist. Lass ihn leuchten in dir. Ein letzter Gedanke zum Schluss. Unser Christsein verläuft genau in dieser zweifachen Botschaft eigentlich. Als Antwort auf die zweifache Botschaft. Ihm unsere Dunkelheiten zu bekennen, auf das Kehr um, und sich ihm anzuvertrauen und ihn darum bitten, dass er sein Reich in uns wachsen lässt, sich stark macht, gerade in seiner Dunkelheit. Und dann wer das erlebt, der wird auch in seinen Auftrag reingenommen. Und das geschieht auch wieder auf diese zweifache Weise. Dieses kehrt um und das Himmelreich ist nahe. Unsere Botschaft wird auch immer diese zweifache sein. Menschen zur Umkehr zu rufen, und das hört sich krass an, aber es ist nicht böse gemeint. Es ist mehr zu dem, verrenne dich nicht, lauf nicht mehr deine einzelne Richtung. Es gibt das Licht der Welt, schau auf ihn. Das Himmelreich ist nahe, ergreif es. Und es wird immer in diesem Zweifachen bleiben. Und wenn wir nur eine Sache davon nehmen, dann verirren wir uns. Entweder werden wir hart und bitter und wir bekennen, rufen nur zur Buße auf und zeigen nur auf, was alles schlecht ist. Oder wir sagen nur, ach, das Himmelreich ist nahe, ist alles gut. Nein, auch das ist nicht. Es ist immer diese Spannung in die Dunkelheiten aufzeigen, aber zu zeigen, dass das Licht der Welt gekommen ist. Das zu leben, das zu verkünden. Das ist unser Auftrag, das ist eine Ehre und ein Privileg. Da sind wir mit hineingenommen. Amen.